Danke an Katharina, Carol, Claudia, Ulrike, Agnes und Florentina, dass ihr Klemme die Welt neu unterstützt. Wir freuen uns total, dass ihr mit dabei seid und gemeinsam mit anderen 430 Personen mithelft, unseren Podcast unter erklärmir.at/support zu finanzieren. Ihr macht unsere Arbeit möglich. Wer unsere letzte Folge, die Nummer 356, gehört hat, in der Andreas und ich über euer Feedback, HörerInnenzahlen und bevorstehende Events gesprochen haben, hat sicher mitbekommen, dass wir für die nächste Zeit wieder einiges geplant haben. Und wenn ihr jetzt keine Events oder Ausflüge verpassen wollt, dann könnt ihr am besten unseren Newsletter abonnieren, und zwar unter erklärmir.at/news. Dort werdet ihr immer dann rechtzeitig über unsere anstehenden Pläne informiert. Jetzt aber viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie eine Stammzellenspende ein Leben retten kann und wie eine schwere Erkrankung das Leben verändern kann. Und darüber rede ich mit Jasmin Poschmeier. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Hallo liebe Jasmin, danke, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, hallo, mein Name ist Jasmin Poschmeier. Ich bin 31 Jahre alt, bin Ergotherapeutin vom Beruf, mittlerweile Lehrende für Ergotherapie an der FH Campus Wien. Und mein Leben hat sich vor einigen Jahren drastisch verändert und dank einer Superheldin, deren Name ich noch immer nicht kenne, darf ich heute wieder hier sitzen, lachen und hoffentlich auch anderen Menschen Mut machen.
Jasmin, du hast in deinem Blog deine Reise begleitet und hast einmal geschrieben, alles hat begonnen mit ein paar blauen Flecken. Nimm uns mal zurück in diese Zeit und in die zu den blauen Flecken.
Also diese Zeitreise, es war 2021, war damals 27 Jahren, würde sagen, so mitten im Leben, wie man so in seinen Endzwanzigern ist, auf der Überholspur, in einem Masterstudium und habe überhaupt keine Anzeichen vorgehabt von irgendwelchen körperlichen Beeinträchtigungen. Und ich kann mich ganz genau daran erinnern, weil es der Geburtstag meiner Mutter war, tatsächlich, wo diese blauen Flecken das erste Mal auf meinem Körper zu finden waren. Der Tag war wunderschön, Familienausflug wie im Bilderbuch. Und am Abend waren dann wirklich meine Beine komplett übersät von sehr großflächigen blauen Flecken. Also hat ein bisschen so ausgesehen, wie wenn ich tatsächlich irgendwo so ein Hang runtergerollt wäre, den man nicht so. Kurz war in mir drin, so als Gesundheitsberuflerin, also als Ergotherapeutin von der Profession, ich habe in einem Spital gearbeitet, schon ein bisschen der Gedanke, okay, ist schon ein bisschen komisch, aber keine Ahnung und eigentlich, was soll schon sein, was denkt man sich schon dabei? Habe aber dennoch am nächsten Tag in der Früh bei einer Teambesprechung das eigentlich beiläufig fallen lassen. Beim Arzt, also beim Kollegen, der dann eigentlich schon so einen Blick gehabt hat, die Augen weit aufgerissen, für mich noch immer nicht klar, okay, was ist eigentlich? Und hätte ich mir das nicht sparen können, das zu erzählen? Und er gemeint, naja, telefoniert ein bisschen herum, aber sollte man sich schon mal anschauen. Ich bin dann einen Tag später das erste Mal auf einer onkologischen Abteilung gesessen, auf einer Ambulanz. Ich bin nur immer sehr beruhigt worden mit den Worten, ja, mal Blutbild machen, einfach mal schauen, wird schon nichts sein. Und was dann halt passiert ist, war eigentlich wirklich eine Detektivjagd, um den Grund zu finden, was da eigentlich dahinter liegt. Also es waren Wochen dann mit, okay, das Blutbild passt nicht, überhaupt nicht. Die Thrombozyten sind diese Blutplättchen, die sind extrem niedrig, deswegen eben die vielen blauen Flecken. Und ob ich irgendwas vorher gehabt habe, irgendeine Erkrankung oder so. Und ich habe gesagt, ich gehe laufen, ich bin sportlich, ich bin jung, ich habe keine Zeit für das. Und hallo, mir geht's gut. Also ich bin unsterblich, wie man sich jetzt so fühlt, so mit Mitte, Ende 20. Ja, und da sind dann wirklich 4 Wochen bis zur Diagnosestellung, also bis zur ersten Diagnose eigentlich vergangen. Mit Blutbildern, mit Besuchen auf dieser onkologischen Ambulanz, wo ich mir einfach ständig gedacht habe, ich gehöre da nicht hin. Ich will nicht so sein wie die. Also mit die meine ich halt Menschen, die dort während einer onkologischen Behandlung, davor oder danach, Platz genommen haben, die mir auch mit ihren Blicken schon angeschaut haben mit, okay, die junge Frau da, was tut die da?
Onkologische Ambulanz, also Onkologie ist Krebsbehandlung oder wie?
Genau, das ist Tumore, Krebserkrankungen, all das fällt in diesen onkologischen Bereich. Und diese Wochen waren für mich mitunter eigentlich am schlimmsten, nicht zu wissen, was los ist, gleichzeitig aber überhaupt nichts zu spüren oder das Gefühl zu haben, dass das absolut falsch ist und nicht der Platz ist, wo ich da jetzt hingehöre.
Und war das so schwer, dass du, und im Vorgespräch habe ich zu dir gesagt, ich rede sicher Dialekt mit dir, weil wir beide Niederösterreicher sind und es passiert schon,
genau.
Aber es darf passieren. War das so schwer, das zu finden, was die Ursache ist für die wenigen Blutplättchen in deinem Blut, weil das jetzt einen Monat gedauert hat, bis man das diagnostizieren konnte?
Im Endeffekt ist mir im Nachhinein eigentlich einmal von meinem Hausarzt gesagt worden, Monate später, dass ich relativ schnell zu der Diagnose, die es dann letztlich war, verhältnismäßig schnell gelangt bin, weil das bei anderen Menschen scheinbar Monate bis Jahre dauern kann, bis man dem auf den Grund kommt. Also ich scheinbar doch sehr schnell an die richtigen Menschen gelangt bin. Für mich selber waren einfach 4 Wochen von Testungen auf alle möglichen Virenerkrankungen und ob ich pfeifferisches Drüsenfieber gehabt habe und ob ich oft müde bin. Also es sind Fragen auf mich hereingeballert, wo ich nur sagen habe können, nein, ich verstehe das nicht und nein, wieso? Das bin ich nicht.
Du hast die blauen Flecken gehabt, aber die ist gut gegangen.
Genau, genau. Also ich habe eigentlich sonst überhaupt keine körperliche Einschränkung in meinem Alltag feststellen können, gar nichts. Ich habe meinen Sport weitergetrieben. Ich habe nicht sagen können, ich bin dauernd müde oder bin dauernd krank. Überhaupt nicht. Es waren lediglich die blauen Flecken. Die sind natürlich manchmal sogar gekommen, wenn ich nur, ich sage mal, so eine Tischkante angeschaut habe. Also manchmal habe ich wirklich ausgeschaut, wie, ja, wie wenn ich einen Boxkampf hinter mir gehabt hätte. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich war mit einer Freundin bei einer Probe einer Hula Hoopen, was du Hula Hoopen schon mal ausprobiert hast. Und ich war übersät mit blauen Flecken, einfach von diesem Reifen. Und bis auf das, und die haben mich interessanterweise nicht geschmerzt, aber es war halt einfach überall ein blauer Fleck, bis mir dann irgendwann ein Arzt gesagt hat, okay, vielleicht sollte ich ein bisschen aufpassen, aber ich war einfach nicht bereit, das Leben irgendwie auf Pause zu stellen.
Aber hast du dann nicht irgendwie Angst gekriegt, wenn du Hula Hoop machst und dann bist du überall blau, da wird mir irgendwie ganz...
Ich glaube, in mir drin waren so mehrere Stimmen und Rollen zu dem Zeitpunkt präsent. Es war schon die Jasmin, die Ergotherapeutin, die irgendwo sich an ihr Studium erinnert hat, an die medizinischen Grundlagen, erstes Semester mit, okay, das ist sicher nichts Gutes. Also ich glaube, ein Teil von mir hat da schon so ein bisschen sich gedacht, pass auf. Gleichzeitig aber Jasmin, die Ergotherapeutin, die tagtäglich auch mit schweren Schicksalsschlägen zu tun gehabt hat, mit PatientInnen im direkten Kontakt und denen immer auf die Beine geholfen hat und sie gedacht hat, nein, das sind die auf der Seite und ich sitze auf der anderen Seite, das betrifft mich nicht. Also eine ganz starke Distanz und Abgrenzung und ich glaube auch einen Schutzmechanismus habe ich zu dem Zeitpunkt gehabt, der das einfach, diese Stimmen gar nicht so zugelassen hat zu der Jasmin, die einfach immer weiter geschaut hat mit, nein, das passt mir jetzt überhaupt nicht und für das habe ich keine Zeit, weil ich bin im Masterstudium und das ist jetzt ein Blödsinn, jetzt muss ich jede Woche auf der Ambulanz sitzen und habe keine Zeit. Was im Nachhinein jetzt betrachtet natürlich nicht gerade eine gesundheitsförderliche Einstellung ist, aber ich glaube, man ist da so in einer Blase. Alles passiert so schnell und man nimmt es einfach auch gar nicht wahr, dass das einen selber jetzt betrifft. Es kommt dann ein bisschen vor wie eine Geschichte, die man erst beginnen muss, selber zu leben und man am Anfang nicht als die eigene ansehen kann.
Und dann irgendwann ist die Diagnose gekommen.
Ja.
Weißt du noch, wie das war?
Also die Diagnosestellung war im Nachhinein wirklich furchtbar, auch kommunikationstechnisch von dem Arzt, der sie mir entgegengebracht hat. Ich bin allein in dieses Gespräch. Ich weiß noch sogar noch in meiner Dienstkleidung, weil ich es am Ende von meinem Arbeitstag gemacht habe. Man dachte, das mache ich noch gar. Und dann fahre ich heim, weil es wird schon nichts sein. Also es war ja noch immer dieser Gedanke, alles wird gut. weil was soll denn schon passieren, was soll mir denn passieren? Und ja, es war ganz eine komische Atmosphäre, ein junger Arzt, der mich gleich geduzt hat, was prinzipiell kein Problem ist, aber in Anbetracht, was danach gekommen ist, absolut irgendwie nicht stimmig war. Mhm. Mit ja, man muss leider sagen, es ist ein MDS. Und ich war so, ja, weiter, was ist das jetzt eigentlich? Ich meine, Entschuldigung, ich trage zwar weiß, aber bin ja eigentlich keine Ärztin, ich habe keinen Plan, bitte red mit mir, wir waren ja Patientin, wart. Ach so, ja, myelodysplastisches Syndrom. Hat auch nicht geholfen, ist ein sehr sperriger Name. Und was dann gefolgt ist, war, wie war ich durch verschlagene Ohren eigentlich her? Also wie war ich unter Wasser bin? Es sind nur mehr Wortfetzen auf mich zugekommen, wie Chemotherapie, unheilbar, schlechte Chancen, Risiken, Stammzelltransplant, Angehörigen typisieren, Spendersuche. Das ist alles kreuz und quer irgendwie auf mich eingeprasselt. Eben ich in meinem Unterwasser-Tauchzustand. Mhm. Irgendwann ist mir dann ein Zettel umgeschoben worden mit, ob ich mich jetzt auskenne. Und ich habe nur mal genickt mit, okay, steht das da alles drauf, weil ich weiß überhaupt nicht mehr, über was wir gerade geredet haben. Ja, da ist eine Nummer, soll der anrufen und ja, meine Familie soll sich baldestmöglich typisieren, weil das war halt vielleicht noch Chance, eine Stammzelltransplantation. Was das zu dem Zeitpunkt geheißen hat, überhaupt keine Ahnung. Also ich weiß, dass ich an dem Tag wirklich in die Garderobe gerannt bin, gehofft habe, dass mir kein Arbeitskollege, Kollegin entgegenkommt, mich schnell umgezogen habe, mein Auto heimgefahren, keine Ahnung, wie ich heimgekommen bin. Also das ist wirklich... Ja, habe dann echt meine Eltern angerufen, bin zu meinen Eltern gefahren und ich habe diesen Zettel umgeschoben und ich weiß noch, meine Mutter hat wirklich furchtbar geweint und ich bin einfach da gesessen, ich habe wirklich keine Emotion empfunden, außer, okay, warum reagiert und ich muss mich um sie kümmern. Mein Vater ist einfach aufgrund seiner polizeilichen Berufstätigkeit sehr krisenresistent. Der war sofort auf Lösungsorientierung mit, okay, was sind die nächsten Schritte, was haben wir jetzt zum Tor? Und ich war so, ich weiß nicht, ich, keine Ahnung, ich war zwar dort bei dem Gespräch, aber ich weiß, steht das da nicht rum? Also das war wirklich mit 200 km/h gegen eine Stammauer gefahren und in der Schockstarre nichts fühlen können, kein Schmerz, aber auch nicht sehen, wie geht's weiter, wie komme ich aus diesem Auto jetzt außer. Ungefähr so hat sich die Diagnose dann angefühlt.
Und die nächsten Tage ist das dann langsam realisiert, was da jetzt passiert ist, oder wie ist da weitergegangen?
Schwierig. Irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, ist 2021 jetzt nicht ewig lang her, aber es kommt und vor, wie ein Leben das hinter einem liegt. Also ich trenne mein Leben mittlerweile interessanterweise schon ganz oft in Vor- und Nach der Erkrankung. Ich habe sofort irgendwie wieder angefangen, okay, Dinge zu managen, zu organisieren. Das liegt ein bisschen in meiner Natur, zu funktionieren, zu schauen, okay, was gehört jetzt geregelt. Mir ist sofort eigentlich auch das AKH Wien empfohlen worden. Ich soll mich an das wenden. Mein Heimatspital macht keine Fremdstammzelltransplantationen, also ich werde jetzt AKH-Patientin werden und habe dort einen Termin vereinbart. Also es waren wirklich ganz viele Terminvereinbarungen auf einmal zum Treffen, wo ich auch meinen Eltern sehr dankbar war und vor allem auch mein Mann, dass wir die da begleitet haben, weil ich natürlich nach dieser Diagnosestellung gesagt habe, okay, das Gespräch habe ich auch gemacht, das war ein großer Fehler, ich brauche wen an meiner Seite, der, wenn es emotional wird, diese Fakten und Informationen auch noch tragen kann. Also das ist ja definitiv ein Tipp an Betroffene oder in jeder Situation. Ich würde keiner Freundin mehr sagen, mit geh da allein, es ist egal. Im besten Fall trinken wir noch einen Kaffee und lachen drüber. Im schlimmsten Fall bin ich da, aber würde ich so nicht mehr machen. Also es waren ganz viele Termine zu managen, meine Familie zu typisieren lassen. Da ist nur eine meiner beiden Schwestern als halb idente Spenderin in Frage gekommen. Also war relativ schnell auch vom AKH die Idee, natürlich eine internationale Stammzellenspende zu beginnen, weil es noch einen besseren geben wird. Ja. Und muss also...
Machen wir kurz einen Einschub, eine kleine medizinische, eine medizinische Erklärung. Sag mal, was ist MDS eigentlich und was heißt das dann, man hat eine Typisierung gemacht?
Also MDS, myelodysplastisches Syndrom, seit 2022 laut WHO myelodysplastische Neoplasien, also Neubildungen, bösartige Neubildungen, was das Blut, die Blutbildung angeht. Das heißt, Myelo heißt eigentlich, myelodysplastisch aus der Form gekommen. Also man stellt sich seine ganzen Blutzellen vor, die da so durch einen durchschwirren den ganzen Tag und fleißig und fröhlich munter in unserem Knochenmark produziert werden. Und wenn es dann Fehler gibt, der halt bei solchen Syndromen eigentlich auf genetischen Mutationen beruht, dann teilt sich irgendeine dieser Zellen falsch. Oder die Mutter aller Zellen, die Stammzelle, die eigentlich dafür verantwortlich ist, unsere Blutzellen zu bilden, versagt ihren Job. Also im Endeffekt haben meine Stammzellen beschlossen, das machen wir mal nicht mehr so, oder Error im System, und haben quasi zu wenig oder unreife Blutzellen schon in die Blutlaufbahn geschickt. Das heißt, diese unreifen Blutzellen sind keine fixfertigen, so wie wir in unseren Blutzellen die roten haben und die weißen und die Blättchen, wie man vielleicht irgendwann in Biologie gelernt hat. So ist es bei diesen Syndromen und bei diesen Blutkrebserkrankungen, unter die das auch fällt, ist es so, dass diese Zellen fluten halt dieses normale Blut und nehmen immer mehr Anteil an diesen Blutzellen ein. Das heißt, man hat immer mehr unreife Zellen, man nennt die Blasten, und wenn die zunehmend die normalen Blutzellen vertreiben, dann hat das halt verschiedenste Folgen. Zum Beispiel zu wenig Blutplättchen, wie es bei mir war. Man ist anfälliger für Blutungen, innen wie außen. Also blaue Flecken, oder wenn ich mich reingeschnitten hätte, hört es nicht mehr zu bluten auf. Wenn man zu wenig weiße Blutkörperchen hat, ist man anfälliger für Infekte. Das heißt, man ist oft krank. Das sind Patientinnen, die sehr oft Fieber haben, eine Infektion nach der anderen, in einen Krankenstand zum nächsten gehen. Und bei den roten Blutkörperchen ist Müdigkeit oder auch Blässe, also man ist dann blass, man ist nicht mehr leistungsfähig, braucht vielleicht auch schon Blutkonserven. Also das ist eigentlich die medizinische Erklärung. Was beim MDS interessant ist, ist eigentlich eine Erkrankung des Alters. Also es war mal prinzipiell, wie die Diagnose bei mir gestellt war, naja, das gibt es jetzt nicht. Das ist jetzt komisch. Das ist ein einzigartig. Okay, danke für das. Wollte ich eigentlich in meinem Leben nicht einzigartig sein, weil das diagnostisch eher eine Erkrankung von 75-jährigen Männern ist. Also männlich, Jackpot bin ich nicht. Jackpot, ich bin auch keine über 75. Und dann sind es eigentlich im Durchschnitt 4 bis 5 pro 100.000, die diese Erkrankung haben. Das heißt, ich habe einen dreifach Jackpot geknackt. Also ich sollte vielleicht Lotto spielen, weil da habe ich gewonnen. Entschuldige den schwarzen Humor an dieser Stelle, aber ohne den war der auch nicht durchgekommen. Genau, also es war schon sehr einzigartig, weswegen man mich ziemlich schnell in eine Stammzelltransplantation geschleust hätte, die da die Möglichkeit auf ein komplett neues Blutsystem bringt. Andernfalls ist es so bei diesen MDS, dass man einfach diese Patientinnen viel begleitet. Man bekommt hin und wieder Blutkonserve, wenn man merkt, das ist zu wenig, oder auch ein Blutplättchenkonzentrat, das gibt es auch. Also man kann auch diese einzelnen Bestandteile des Blutes separieren und jemanden geben. Das heißt, es ist aber eher so eine Erhaltungstherapie. Und die war für mich eigentlich auch nicht in Frage gekommen, weil ich damals mit 27 gesagt habe, ich will das ganze Leben noch und ein gesundes Leben haben und nicht vielleicht, das hat mir keiner sagen können, sind es 10 Jahre, sind es 15, wie viel sind es? Das Problem nämlich an myelodysplastischen Syndromen, MDS, ist der Übergang in die Leukämie. Leukämie ist ein Begriff, den viele vielleicht kennen werden. Es ist dann der klassische Blutkrebs, während dieses MDS nur so eine Vorstufe ist. Also es ist schon so bösartig, aber nur nicht der endgültige Blutkrebs. Aber die Wahrscheinlichkeit, halt die zu entwickeln, wird dann immer größer. Und das hat mir zu meinem Zeitpunkt einfach keiner versichern können, ob ich 35 Jahre alt werde und auf einmal Leukämie bekommen, ob es länger dauert. Fazit war vom Onkologen im AKH, es wird passieren, weil ich einfach viel zu jung zum Zeitpunkt der Diagnosestellung war, als dass ich es nicht in meinem Leben erleben würde. Und die Typisierungen sind dann, dass sich eigentlich in meinem Fall zunächst einmal Bekannte auf so eine onkologische Abteilung begeben und ihr Blut analysiert wird. Also anhand verschiedenster Merkmale mit meinem Blut gekreuzt wird, wo wir uns überschneiden und wo dieses Blut eigentlich dann jemandem gegeben werden kann. Also die Stammzellen dieses Blutes, die bauen ja neues Blut auf, wie ich schon erklärt habe. Das heißt, diese Stammzellen benötigt man dann auch mit so einer Erkrankung, um in die Heilung gehen zu können. Also man stellt sich vor, man tut eine Festplatte resetten und im Endeffekt wird die Festplatte gelöscht, also die eigenen Stammzellen, und fremde Stammzellen übertragen, die dann wieder neues, gesundes Blut produzieren sollen. Und bei einer Typisierung werden verschiedenste Merkmale dann eigentlich gegengecheckt zwischen SpenderInnen, potenziellen SpenderInnen und der betroffenen Person.
Aha. Ich habe ChatGPT gefragt, um mir das zu erklären. Hat man dann so die Analogie gebracht mit einer Fabrik? Das ist so die, also in unseren Knochen, in den Händen, in den Oberschenkeln, die Knochen, die da sind, da mittendrin ist das Knochenmark, da sind die Stammzellen drin, das ist so unsere Blutfabrik quasi. Und bei MDS herrscht irgendwann irgendwie, sind das dann nur mehr Lehrlinge und keiner weiß mehr genau, wie man das macht und irgendwie ist es Chaos. Und die Stammzellenspende ist dann, man reißt die Fabrik ein und man baut sie quasi neu auf, wieder neue Ordnung, gut ausgebildete ArbeiterInnen, und die produzieren dann wieder sorgfältig das richtige Blut, das man braucht. Ja,
genau.
Das so halbwegs.
Genau, also die Blutfabrik ist eigentlich ein total gutes Bild dafür. Und ja, man reißt wirklich die bestehende ein. Das ist eigentlich ja ein gutes Beispiel von ChatGPT, wie ich es jetzt auch erklären würde. Und man baut das alles neu auf, um halt die Chance, in ein neues, gesundes Leben zu bekommen. Mit fremden Stammzellen.
Ja. Also bei dir war dann relativ schnell der Fokus, okay, wir brauchen so eine Stammzellenspende. Mhm. Man schaut zuerst bei der Familie, bei den Angehörigen. Es war kein perfekter Fit. Und dann so Fokus drauf, okay, wir finden da jetzt jemanden. Und man hat bei dir dann, glaube ich, auch relativ schnell jemanden gefunden.
Genau, also der Perfect Fit ist natürlich das, was man anstrebt. Bei so etwas, man hätte mit meiner Schwester auf jeden Fall auch transplantiert. Laut Angaben vom Ärzteteam, weil auch so ein Haploident, nennt sie das, Halbident, also 5 von 10 Merkmale haben meine Schwester und ich überein gehabt. Auch das würde schon reichen im Notfall. Nachdem jetzt aber kein direkter Notfall von meiner körperlichen Situation war, war natürlich, okay, wir machen uns auf die Suche. Und da ist das Faszinierende, was da in den, ich habe mir das immer so vorgestellt, da sitzen jetzt irgendwelche, keine Ahnung, kleinen Heinzelmännchen in ihren dunklen Kämmerlein und suchen da Datenbanken weltweit durch. Also für mich war das ein Phänomen mit, okay, wie lange dauert das jetzt? War mir der Onkologe im AKH eigentlich erklärt, ja, da werden jetzt weltweite Datenbanken durchgeforstet, und ich habe mir das wirklich vorgestellt, da sitzt jetzt wer in seinem Kämmerlein und der wälzt da jetzt da durch. Das muss ja ewig dauern. Aber dank der Globalisierung, Digitalisierung, innerhalb von 5 Wochen war es dann eigentlich soweit, eine Spende aus Deutschland, also eine Spenderin. Die Informationen, die ich habe, ist weiblich Deutschland. Mehr habe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und das war, also wie der Anruf gekommen ist, das war auch nochmal so ein prägender Meilenstein. Also ich war mitten in der Arbeit und ich habe gewusst, okay, ich muss bereit sein, es wird angerufen. Und das war dann schon nochmal so, ja, ein Moment, wo man einfach mal den Atem kurz anhalten mit, okay, es gibt da draußen jemanden, der 10 von 10 zu mir passt und nicht einmal irgendwie mit mir blutsverwandt ist, aber in sich ein Blut trägt, das besser zu mir passt als mein Eigenfleisch und Blut. Also das war für mich nochmal mindblowing, wenn ich das so ganz salopp sagen darf. Und dass man das einfach in 5 Wochen gefunden hat, nachdem man da weltweite Datenbanken durchforstet oder ein Team das durchforstet, ist schon sehr faszinierend, was da einfach schon möglich ist. Und dann Deutschland war für mich natürlich, okay, diese unmittelbare Nähe dann doch.
Hat aber dann trotzdem noch gedauert, bis du diese Transplantation bekommen hast. Warum?
Ja, wie das Leben so spielt. Also es war eine wirkliche Achterbahnfahrt. Also zuerst hat es geheißen, okay, alles auf Schiene. Wir machen das so bald wie möglich, weil ich jetzt jung, dynamisch, fit bin. Und das sind die besten Voraussetzungen, dass man das, was hier also auch bei einer Stammzelltransplantation auch geleistet werden muss vom Körper, auch noch ertragen kann, mhm. wie wenn es jemandem schlechter geht. Das heißt, ich habe alles vorbereitet für November 21, hat es zuerst geheißen. Ich habe in meinem Masterstudiengang irgendwie schon so mehr oder weniger angesprochen, ich mache es so lange weiter, wie ich kann. Also es wurde mit dem Studiengangsleiter alles vereinbart. In meiner Arbeit stört jeder Bescheid, gewusst. Also ich habe da sehr offene Kommunikation irgendwie gehandhabt. Habe irgendwie alles so auf Schiene gebracht, nur um dann in einem letzten Vorbereitungsgespräch, also ich war dann wirklich schon teilweise in sehr engmaschig wöchentlichen Untersuchungen, vorbereitenden Gesprächen, Risikoabwägungen am AKH. Also ich bin immer von Niederösterreich ins AKH gefahren für Kontrollen, für Gespräche. Man hat da echt Aufklärungsgespräche, die notwendig sind, wichtig sind, die aber auch nicht angenehm sind, wenn einem bewusst gemacht wird, was Risiken und Nebenwirkungen sind. Man unterschreibt da ganz viel. Und beim letzten Termin, kurz bevor eigentlich gedacht war, okay, wann wäre jetzt ein möglicher Aufnahmetermin, wann würde man beginnen mit Chemotherapie und allem, war auf einmal so die Kommunikation meines betreuenden Arztes, naja, muss jetzt unbedingt sein. Und ich bin mit meinem Mann gegenüber gesessen, gesagt, okay, das fragen Sie jetzt mich. Also ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz. Also es war dann so, naja, es ist schon seit ein paar Monaten eigentlich stabil, nicht gut, aber stabil. Solide, sagen wir so, das Blutbild. Es geht mir jetzt nicht schlecht und naja, es ist halt schon, so eine Stammzelltransplantation ist halt schon nicht ohne. Und in dem Moment habe ich mich so richtig fallen gelassen gefühlt. Also es war der Moment mit, okay, ich habe gerade alles und jeden und jedes Setting in meinem Leben darauf eingestellt, dass es jetzt passiert wird. Und jetzt sagst mir du quasi gegenüber, aber lass uns bleiben, ist eh nicht so schlimm. Also das war für mich aus allen Wolken fallend. Es war dann nur die letzte Begründung. Corona war doch 2021 natürlich auch sehr prägend und sehr zentral, keine Frage. Die Intensivstationen nach wie vor auch sehr gut gefüllt. Das war schlussendlich auch das Argument, das ich am meisten nachvollziehen habe können mit, wenn man jemanden, dem es noch vermeintlich gut geht und keine Notfallsituation besteht, nicht unbedingt in eine Notfallsituation bringen muss, wenn dann kein Intensivbett da ist, wenn was schief geht bei der Transplant, dann wäre es gut, wir würden zumindest noch diese Corona-Krise abwarten. Das heißt, wir sind im November 21 eigentlich nach Hause gegangen, haben mich niedergelegt an dem Tag und gedacht, so, jetzt kann ich am nächsten Tag ganz normal wieder in die Arbeit gehen und sagen, bis auf Weiteres passiert. Es hat mir aber wieder keiner sagen können, wie lang. Regelmäßige Kontrollen, schauen wir mal. Und es war dann echt schlimm für mich, das Zitat in der Kommunikation. Naja, es muss dann schon um schlechter gehen, dass man was dann. Und das hat bei mir extrem viel gemacht, weil ich prinzipiell Optimist bin. Und plötzlich war es so, aha, man tut was, wenn es richtig schlecht ist. Also es war für mich so gesund, als Gesundheitsberuflerin auch ein interessanter Ansatz, dass man eigentlich dann interveniert. Und dann war das Jahr 2022 eigentlich schon einmal geprägt vom schönen Ereignissen, Meilensteine im Leben. Ich habe meinen Master abschließen können, also habe das wirklich durchbringen können. Wir haben da unsere kirchliche Hochzeit feiern können in dem Jahr, reisen können. Also es war wirklich alles nur mal schön. War aber Ende 22 von meiner Seite eigentlich dann ein Patientinnenwunsch, also auf meinen dringenden Wunsch, dass ich eigentlich nur mal gesagt habe, okay, ich stehe in den Startlöchern meines Lebens. Ich will mein Leben halbwegs planen können und nicht dauernd diesen Beifahrer da jetzt in meinem Auto sitzen haben, der sich seit dieser Vollbremsung einfach eingesetzt hat und ich will mir eigentlich loswerden. Ich nehme den jetzt nicht mein ganzes Leben mit und wenn das die Möglichkeit ist, ihn aussteigen zu lassen mit einer Stammzelltransplant, dann bin ich mir vollkommen der Konsequenzen, Risiken und Nebenwirkungen bewusst, aber dann geht es jetzt an. Und wie ich den Schritt gemacht habe, und wir uns darauf vorbereitet haben, hat irgendwie der Rest von allein irgendwie so laufen sollen, das Schicksal zugeschlagen, bin in eine akute Leukämie gerutscht. Und dann war auf einmal der Bedarf da, von dem der Arzt ein Jahr vorher gesprochen hat.
Weil du ja so, du hast vorher schon vom Jackpot geredet.
Ja.
Hast gleich noch einen ausgefasst.
Mhm.
Und diese, wie ist man da drauf gekommen, dass dann die Leukämie losgegangen ist?
Also in Wahrheit wieder über das regelmäßige Blutbild. Also Blutbild ist ja einerseits so die Form der Kontrolle, die man bei solchen Erkrankungen hat, und regelmäßige Beckenkammbiopsien. Das ist jetzt ein Schlagwort. Dabei wird das Knochenmark punktiert, meistens an der Stelle hinten beim Beckenkamm, wo man es am meisten palpieren kann, also wo zwischen Haut und Knochen recht wenig Platz ist. Und
das ist der Beckenkamm so über dem Arsch?
Genau, über dem Gesäß. Also es ist, so, ist auch so eine richtig schöne Position, in der man sich bei dieser Untersuchung bringen darf. Also in Bauchlage. Arschfrei hast du jetzt, du hast so gut Arsch gesagt, ich sag's jetzt einfach auch, es ist wirklich arschfrei. Ist nicht sehr angenehm, vor allem, wie ich schon mal erwähnt habe, bin eine relativ junge Patientin, wo um mich herum da eher immer ältere Semester gewartet haben. Das heißt, es ist jetzt auch nicht gerade angenehm, wenn der Arzt bei so einer Beckenkammbiopsie-Untersuchung grüßend in den Raum kommt, man selber sich denkt, okay, du kriegst gerade mein Hinterteil und mich nicht, weil ich liege im Bauchlager. Ich habe keine Ahnung, vielleicht kann man es in mein Blickfeld, war da ganz nett. Aber meistens haben sie eher mein Hinterteil begrüßt als mich. Ja, also diese Untersuchungen macht man relativ oft, um wirklich im Knochenmark, in dieser kleinen Blutfabrik, wie du vorher schon gesagt hast, nachzuschauen, wie viele von diesen Lehrlingszellen hast du vorher genannt, also diese unreifen Zellen, wie viele das schon sind. Und ob ihr Anteil langsam immer mehr die Gesunden zurückdrängt. Und Leukämie ist es dann, wenn man mehr als 20% von diesen unreifen Zellen hat. Es ist dann so ein Schwellenwert. Und der ist bei mir im Jänner 2023 dann eigentlich erreicht gewesen, dass auf einmal so viel mehr waren. Und es ist ziemlich Schlag auf Schlag dann gegangen. Also innerhalb von wenigen Monaten, dass dieser Wert mehr war und man dann ins Handeln kommen muss. Das Problem ist, dass man dann, wenn man in der Leukämie ist, halt nicht gleich in die Stammzelltransplantation kann. Also man muss diese Leukämie auch zuerst einmal zurückdrängen. Das heißt so.
Eine Zwischenfrage, weil es nicht so, es ist immer ein bisschen mehr geworden, sondern wenn man auf einer gewissen Schwelle ist, dann geht es auch sehr schnell, oder? Weiter oder nicht?
Also Leukämie, wenn man in dieser halt dann drin ist, dann, ich meine, dank neuester Forschung und Fortschritte in unserer Medizin ist das jetzt kein Todesurteil mehr, aber wenn man da mal so ein bisschen googelt, man soll ja nicht googeln, aber irgendwie macht man es dann ja doch, wenn man vor allem einmal betroffen ist. Früher hat das innerhalb von Wochen, Monaten zum Tod geführt, weil man einfach keine Abwehr mehr hat. Also man kann sich gegen Infektionen nicht mehr wehren. Wenn man jetzt einen schweren Unfall hat, wären da keine Blutplättchen, die einen versorgen, mit der Müdigkeit, die Kraft ist nicht mehr da. Das heißt, es geht dann relativ schnell, wenn man nicht behandelt wird oder zumindest Blutkonserven oder andere Form von Begleittherapie bekommt. Genau, also da muss man dann schon ins Handeln kommen. Das heißt, es war dann eigentlich relativ rasch die Aufnahme am AKH, einmal auf einer onkologischen Abteilung, noch nicht auf der Transplantationseinheit. Also ich habe einmal eine Vorchemo machen müssen, um mich mal mit der Leukämie auseinanderzusetzen im Kampf, bevor wir überhaupt transplantieren haben können. Das heißt, ich habe auf einmal wieder einen neuen Gegner mit drei Buchstaben gehabt. AML, akute myeloische Leukämie, wieder so ein nettes Wort. Das war meine Form der Leukämie. Also habe ich mich mit dem Gegner mal herumschlagen müssen. Während der andere halt auch nur so da, wenn sie wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht hat, dass er jetzt stärker geworden ist.
Hast du dann mal so Gedanken gehabt, so, Alter, hätten wir das doch vor einem Jahr gemacht, bitte? Oder bist du dann, was macht das mit einem psychisch? Weil man ist eh schon quasi bedient und dann kriegt man nur nicht rüber. Es ist ja extrem schlimm.
Also ich habe mir eigentlich diese Warum-Frage interessanterweise nie gestellt. Also dieses Warum ich und nicht die anderen. Also wie ich das erste Mal in meinem Freundeskreis zum Beispiel überhaupt von meiner ersten Diagnose erzählt habe, ich habe wirklich ja lange nicht warnen können. Also ich weiß nicht, ob das ein bisschen diese die Gesundheitsprofession im Hintergrund ist, hat mich jetzt nicht so schockiert. Oder ob ich ganz langes Gefühl gehabt habe, ich habe da irgendeinen interessanten Fall vor mir liegen, aber ich bin es nicht. Also so hat es sich ganz lang angefühlt mit, das ist ja furchtbar spannend. Es hat mich auch furchtbar interessiert. Also es hört sich extrem arg an, aber es hat mich auch voll fasziniert. Ich habe mir gedacht, was ich da lerne, blöd war nur, dass ich woanders ja lerne und nicht irgendwie jetzt ein Patient oder eine Patientin. Und ich habe mir nie die Frage gestellt mit, ja, warum ich oder was habe ich falsch gemacht, weil mir auch ziemlich schnell von der Ärzteschaft gesagt worden ist, es ist Pech. Es ist keine Lifestyle-Erkrankung, also wie Lungenkrebs vielleicht, der doch durch Rauchen oder einen gewissen Lifestyle begünstigt werden könnte, ist es da halt einfach Pech. Also habe ich mir nicht so die Frage gestellt, was habe ich falsch gemacht oder warum ich und nicht, keine Ahnung, wer anderer. Ich darf es auch nie wen wünschen, also überhaupt nicht, auch jetzt nicht. Ich habe mir zu einem Zeitpunkt, wo dann wirklich die Leukämie gekommen ist, war dann einmal hat schon die Phase gegeben, wo ich dachte, warum haben wir es nicht einfach gleich gemacht? Warum muss das jetzt so rennen? Und das war eigentlich an einem Tag, also es ist mein Stammzelltransplant ja im Endeffekt dreimal verschoben worden. Also meine Spenderin wurde auch dreimal kontaktiert und dreimal befragt, ob sie zur Verfügung steht, weil das wird jedes Mal neu gefragt. Und es war wirklich so, beim ersten Versuch der Stammzelltransplant habe ich einen Infekt aufgerissen. Also was wirklich so, ich habe eine Infektion gehabt und da wird nicht, also man bekommt keine Chemo, wenn man einen Infekt hat. Da war für mich, da ist schon mal eine Welt zusammengebrochen. Also es war so die erste Watschen und die Watschenparty ist viel zu weit gegangen. Also ich habe das echt dann einmal so als Watschenparty, man holt sich so eine nach der anderen ab. Also es war, ja, also was anderes fällt mir das jetzt wirklich nicht ein. Und habe gedacht, okay, pass, steh wieder auf. Es war wie im Boxkampf, gut, ist jetzt blöd, aber die stehen hinter mir, wird einen neuen Termin geben und Daumen drücken, dass die Spenderin sich nicht denkt, okay, jetzt fragen sie meine Nummer, naja, und nicht Nein sagt. Das ist ja auch immer, sie hat ja die Möglichkeit jederzeit auch zu sagen, nein, jetzt nimmer. Und beim zweiten Mal war eben dann tatsächlich dieses, okay, nein, brauchen eine Chemo, also brauchen noch eine Vorchemo. Und im dritten Versuch, also es war, ist ja dann erst was geworden. Und ich glaube, der Tag, wo das mit der Vorchemo war, da war gleichzeitig, man hat noch Corona-Tests machen müssen. Das war so doch so, nur so ein bisschen gerade bei der Aufnahme da, dass man eben einen negativen Test hat, bevor man aufgenommen wird. Und dann war der zusätzlich auch noch positiv. Und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Also in dem Moment, da habe ich mich wirklich gefragt, hätte man sich das nicht alles erspart, wenn wir es einfach früher gemacht hätten, wo ich topfit war. Jetzt habe ich einen Infekt gehabt, erste Absage. Dann ist die Leukämie geworden, zweite Absage. Dann reise ich Covid auf, obwohl wir haben sie mit keinem mehr getroffen. Also es war ja wirklich schon eine soziale Isolation auch da. So, mein Mann und ich sind alle schon ein bisschen aus dem Weg gegangen. Also nachdem das erste Mal abgesagt worden ist vom Infekt her, war es ja auch so mit, okay, ein bisschen auch Hysterie und Panik meinerseits mit, ich will keinen mehr treffen, ich will keinen mehr sehen, weil wenn wer hust, ich hab das sicher und dann kriege ich eigentlich nicht meine lebensrettende Stammzelltransplant. Bin auch vom Arzt in den Krankenstand geschrieben worden, vom Hausarzt war sofort klar, in ein Spital brauchen sie jetzt gar nicht mehr einige, außer als Patientin. Und das war der Tag, wo ich mich wirklich das erste Mal antriebslos und depressiv gefühlt habe, nachdem ich da wirklich dann der Arzt dann angerufen hat und ich gesagt habe, so, jetzt ist dieser Corona-Test positiv, Leukämie, was soll jetzt überhaupt noch passieren und wie kann man das überhaupt alles jetzt noch schaffen? Also da war zum ersten Mal so ein bisschen eine Perspektivenlosigkeit da. Also da habe ich mich zum ersten Mal verkrochen und ja, also da habe ich mich überhaupt nicht handlungsfähig dann mehr gefühlt an dem Tag. Ja.
Das war sehr nachvollziehbar ist. Wie lange ist dir dann so gegangen oder wie lange hat das angehalten?
Ich muss sagen, dass da mein behandelnder Arzt, also das war ja ein Arzt von der Knochenmarkstransplantationsstation im AKH, hat mir eigentlich extrem gut zugesprochen und gesagt, okay, jetzt schauen wir uns das einmal an. Vielleicht war der Test ja auch ein falscher Test, also man dachte, okay, normalerweise würde man das jetzt nicht behaupten. Also er hat mir sehr gut zugeredet, hat das alles geplant, hat auch mit der onkologischen Abteilung und ich habe einfach gemerkt, ich habe dann begonnen, wieder Mut zu fassen, nachdem der nächste Termin da war. Also ich habe mich dann wirklich so vierkantelt mit, okay, es gibt einen Aufnahmetermin, die nehmen mir auf. Ich meine, ich muss sagen, an dem Tag habe ich nur immer total geflippt. Ich habe nur immer Angst gehabt, die schicken mich jetzt wieder heim, weil ich irgendeinen Infekt habe oder so. Weil ich einfach da schon ein bisschen gebrandmarkt war. Ich habe mir gedacht, wenn sie mich jetzt wieder heimschicken, das ist so eine Never-Ending-Story. Ich würde einfach einmal, so blöd das wirklich klingt, in diesem Spitalsbett jetzt liegen und wissen, es geht jetzt los. Also es ist, glaube ich, ganz oft so die Angst und Erwartung vor einer Krise oft schlimmer als die Krise selbst. Und das Gedankenkarussell, das man fährt, ist so viel anstrengender, als der Kampf dann selber für mich war. Und wie es dann dort geheißen hat, okay, sie testen nun mal nach und ist so ein Kummer. Ich habe mich wirklich gefreut, ich habe mich zusammengepackt und ich habe mich bereit gefühlt und dann hat er dort alles passt. Also scheinbar war es wirklich ein falscher Test. Aber in dem Moment war es für mich, okay, passt. Ich muss jetzt nicht mehr fantasieren darüber, wie wird es sein, sondern jetzt ist es. Und für mich war die Erwartung und die Erwartung von Angst und Schmerz immer schlimmer als dann tatsächlich die Erfahrung von Angst und Schmerz direkt. Und wie es dann wirklich losgegangen ist, habe ich halt einfach diese Vision gehabt vom Morgen. Also ich glaube, da passt das Zitat, falls man es kennt, so wer vom Morgen träumt, hat heute Grund zu kämpfen. Und das war einfach so mein Daily Mantra durch und durch. Indem ich mir ausgemalt habe, was ich dann mache und was ich machen kann mit diesem neuen Leben, war es auch erträglich. Aber das davor bis zu diesem Punkt war für mich fast die psychisch belastendere Zeit.
Bevor wir jetzt dann zu deiner Transplantation kommen, kannst du mir erklären, jetzt bei dieser Person, dieser Frau in Deutschland, wie läuft das ab? Die ist dann zum dritten Mal kontaktiert worden, hat wieder gesagt, ja, zum Glück. Und wie nimmt man ihr dann die Stammzellen ab? Wie geht das dann?
Ja, als Stammzellenspenderin muss man sie registrieren. Das geht zum Beispiel bei uns über das österreichische Rote Kreuz, die da ganz für solche Aktionen teilweise auch anbieten. Und es ist so, dass eigentlich bei der allerersten Registrierung mit einem Wattestäbchen im Mund, also ganz unspektakulär. Also ich glaube, da ist sogar der Corona-Test schmerzhafter als ein Stammzellenspender, Spenderin zu werden. Also mit einem Wattestäbchen fährt man sich so in der Mundschleimhaut eigentlich herum, sage ich mal. Und dann wird das in ein Röhrchen gesteckt und analysiert. Man kann das vor Ort manchmal bei so Typisierungsaktionen machen, die zum Beispiel das Rote Kreuz anbietet oder sich ein Kit nach Hause bestellen, wenn man auf die Seite vom Roten Kreuz geht. Und dasselbe gibt es eigentlich, es gibt ganz viele Datenbanken. Also es gibt ein österreichisches Stammzellenregister, das halt vernetzt ist auch mit Europa und weltweit. Und genauso gibt es auch in Deutschland. Das heißt, wenn jetzt angenommen die Spenderin in Deutschland auch so einen Weg einmal irgendwann gemacht hat, also man kann sie ja von 18 bis 35 kann man sie registrieren lassen. Viele machen das vielleicht einfach, weil es sich mal so ergibt oder darüber nachdenken. Das Wattestäbchen, das tut ja wie gesagt nicht weh und man schickt es ab und dann wird man da in so eine Datenbank aufgenommen. Und es kann sein, dass man in seinem Leben vielleicht auch gar nicht miterlebt, Lebensretter, Retterin zu werden, aber die Chance zum Beispiel für mich als Betroffene, eine passende Spenderin wie sie gefunden zu haben, liegt normalerweise bei 1 zu 500.000. Also das ist mein Lottogewinn dann gewesen. Jetzt habe ich wirklich den Jackpot geknackt mit der Spenderin. Und von dem her ist es. So ein Faden verloren.
Also, genau, wie dann die Person kommt dann in ein Krankenhaus und wird als Blut abgenommen? Oder wie, was ist bei der dann passiert?
Genau, also im Endeffekt, wenn die Kontaktaufnahme dann erfolgt, zum Beispiel von so einer Datenbank, wird der Spender oder die Spenderin jetzt angerufen und es heißt, okay, wir würden sie benötigen, sie passen zusammen. Ja, also anhand von der einmal abgenommenen typisierten Spende wird einmal geschaut und dann gibt es die erste Übereinstimmung. Dann wird schon einmal nochmal Blut abgenommen, dass man auch die letzten genetischen Marker, also da gibt es ganz viele verschiedenste Merkmale, also das wird ja auf ganz viele Parameter gemessen, dass das dann wirklich auch keine Abstoßungsgefahr beinhaltet. Das wäre so ein erheblicher Risikofaktor, dass man das dann abstößt. Also auch das wird nochmal gecheckt. Und wenn auch dieser vorläufige Blutcheck passt, den können normalerweise die Spenderinnen durchaus auch beim Hausarzt machen. Das heißt, sie werden dann nochmal angehalten, da gäbe es potenziell jemanden, der auf ihre Spende angewiesen wäre, können sie sich vielleicht diesen Check-up unterziehen. Wenn das auch gepasst hat, so wie in meinem Fall mit 10 von 10 Merkmalen, dann ist es schon so, dass das ganz engmaschig getimt wird. Also mit meiner stationären Aufnahme, die ist genau eine Woche vor der Gabe der Stammzellen gelegen, wird auch die Spenderin an ein Spezialklinikum eigentlich verwiesen, in welchem sie zunächst einmal über mehrere Tage so stammzellenanreichende Medikamente spritzt. Also das gibt man so über Spritzen. Das heißt, man produziert dann mehr Stammzellen, als man braucht, damit man den Spenderinnen natürlich nicht blutsaugermäßig jetzt das eigene Blut wegnimmt, nur um zu leben. Also so ist es nicht. Genau, das heißt, man produziert einfach einen Überschuss und es wird dann so getimt, dass nach dieser Woche, also während ich mit meiner Chemo da parallel gelegen bin, hat die Spenderin eigentlich dieses Stammzellmedikament gespritzt und knapp vor dem Tag der Stammzelltransplant begibt sie die ins Krankenhaus und es wird ambulant wie eine Blutabnahme, also wie eine Blutspende eigentlich eher, das Blut abgenommen und über eine Zentrifuge die Stammzellen entnommen. Man kann sich das aber vorstellen, dass das weitaus länger dauert als eine Blutspende. Das heißt, es ist ein Ambulanzbesuch von mehreren Stunden, wo man wirklich da halt auch hängt und dieses Blut entnommen wird. Man muss sich aber eigentlich auch nicht fürchten, weil ich glaube, dass das größte Missverständnis, mit dem ich hier auch aufräumen möchte, ist ja nur immer, ich habe vorher das magische Triggerwort Beckenkammbiopsie gesagt. Ich glaube, viele Menschen glauben nur immer, dass es über den Beckenkamm gewonnen wird, punktiert wird und extrem schmerzhaft ist. Na, so gewinnt man die Stammzellen der Spenderinnen überhaupt nicht mehr, sondern wirklich über periphere, also aus dem Arm, wirklich aus der Armvene. Ähnlich einer Blutspende. Mir hat er beim Roten Kreuz freundlicherweise, wird es schon mal erklärt, dass auch die Nadel ganz anders ist, also eher angenehmer, dass man das überhaupt nicht so gespürt, weil viele sagen, nein, wenn ich schon beim Blutspenden zusammenbreche, brauche ich das ja gar nicht machen. Also man bekommt auch für den Kreislauf Flüssigkeit über Infusion. Das heißt, man ist da auf jeden Fall in guten Händen. Und die einzigen Beschwerden, die viele im Nachhinein melden, ist, dass vielleicht am selben Tag einfach nur ein bisschen Mierzahn, Kreislauf geschwächt, aber ansonsten ist eigentlich mit keinen großartigen Nebenwirkungen zu rechnen für den Preis, den man bekommt, dass man jemand anderen einfach das Leben gerettet hat.
Ja, jetzt können wir mal kurz festhalten, jeder, der das hört und unter 35 ist, drückt kurz auf Pause beim Podcast, googelt Stammzellenspende, wo auch immer man zu Hause ist, lässt sich sowas zuschicken. Ich habe das auch vor ein paar Jahren gemacht, das dauert 3 Minuten. Und wie man bei dir sieht, kann das potenziell einen großen Nutzen stiften. Also das sollte wirklich jede und jeder gemacht haben, weil es eben dann so spezifisch ist, dass man genau wie bei dir so eine 10 von 10 findet. Mhm. Versucht man sonst beim Dating zu finden, versucht man auch bei der Stammzellenspende zu finden. Und damit die Wahrscheinlichkeit steigt, da müssen wir das alle tun. Genau, so.
Super, danke, großartig. Ja, genau, also es ist einfach und vor allem die Wahrscheinlichkeit, dass man auch als Spender oder Spenderin kontaktiert wird, ist ja, so wie vorher gesagt, auch sehr gering. Ja, und man muss ja wirklich sagen, wie es in meinem Fall war, es wird ja immer nachgefragt. Also man hat auch dann noch immer die Möglichkeit, Nein zu sagen. Es kann natürlich auch Lebensumstände geben, wie es in meinem Alter war, Schwangerschaft, sonstiges, dass die Spenderin dadurch auch ausfällt. Aber umso mehr halt in so einer Datenbank sind, umso mehr Möglichkeiten hat man weiterzusuchen. Und vor allem auch wichtig ist, dass man halt eine große, diverse Gesellschaft abbildet in so einer Datenbank, um halt auch möglichst vielen Betroffenen helfen zu können. Also umso mehr, sage ich mal, genetische Merkmale da in diesem Pool dann sind, umso besser halt auch, dass man hier viele Leben retten und erreichen kann. Genau, und es ist, wie gesagt, der Weg eigentlich nicht schwierig, weder von der Registrierung noch die Spende.
Ja, und ich stelle mir das jetzt so vor, du liegst in Wien im Spital, bei dir die Chemo, bei dir wird gerade die Fabrik eingerissen und in Deutschland liegt eine andere, also liegt nicht, sondern spritzt sich eine andere Person so, dass so die Materialien für den Neubau deiner Fabrik da produziert werden. Irgendwann geht die Person dann ein paar Stunden in Ambulanz, wird das Blut abgenommen und dann, weißt du, wie das dann nach Österreich transportiert wird? Wird das mit der Post verschickt oder wie macht man das?
Also es gibt da eigene Transporter natürlich, die, so wie es auch bei Organspenden ist, die dann dieses Päckchen, und das ist eigentlich fast der unspektakulärste Teil an dieser Stammzelltransplantation, es ist im Wahrheit so ein Päckchen, das ähnlich wie die Blutkonserven, die man vorher schon dauernd reinpumpt kriegt, also wo man so seine Konzentrate kriegt, dann an diesem heiligen Geburtstag dann kommt, schaut so ein bisschen aus, wie wenn man in Hahn hineingeblutet hätte. Aha. Jetzt von der Farbe her, also ich weiß nicht, ob man das ausprobieren möchte, würde ich jetzt nicht raten. Aber, oder vielleicht ein bisschen wie Aperol-Spritzer. Also so von der Farbe.
Ein schönerer Vergleich.
Also ein schönerer Vergleich, glaube ich, genau, von der Farbe her, dieses Päckchens. Mhm. Genau, und es war.
Kann niemand mehr Aperol trinken.
Ja, genau. Also beim nächsten Aperol an mich denken. Ich trinke immer auch nach wie vor gern.
Ich meine nicht wegen dir, sondern wegen, dass Aperol die Farbe hat von Blut im Urin.
Ja. Oder das, ja. Na, von Stammzellen, die Leben retten.
Ja, okay.
Das ist schön.
Bleiben wir bei dem.
Bleiben wir bei Stammzellen, die Leben retten. Genau, das kommt eigentlich mit Spezialtransporten und ist bei mir zum Beispiel am Vortag angekommen. Es war auch wieder ganz, ganz schön, wenn man da so am Abend in seinem Bett in seinem Isolierzimmer liegt, auf 21J im AKH. Das ist der beste Ausblick über Wien, aber wenn man den nicht haben möchte, aber man sieht wirklich alles. Also ich habe Prater, Skyline, alles gehabt. Also es ist ganz oben wirklich, 21. Stock. Und dann kommt der Arzt rein und sagt, ich habe ganz tolle Neuigkeiten, die Zellen sind eingetroffen, werden von der Transfusionsmedizin, das ist die Abteilung, die sich mit diesen Konserven, also generell mit Blutkonserven und allem, was da an Blutmaterial ausgetauscht wird, beschäftigt. Die werden aufbereitet und wir sind bereit für morgen. Also ich habe wirklich gut schlafen können, weil natürlich schwirren dann auch so komische Fantasien im Kopf mit, okay, sie hat einen Autounfall, während sie in die Ambulanz fährt. Sie, keine Ahnung, fällt vom Rad, hat eine Gehirnerschütterung, einen Schlaganfall, es ist alles vorbei. Ich meine, es ist mir nur immer gesagt worden, meine Schwester war das absolute Backup. Also die war griffbereit mit, wenn alle Stricke reißen, hat's geheißen, dann muss die in den nächsten Zug steigen und kommen und als Spenderin zur Verfügung stehen. Also die war, glaube ich, auch gleich nervös, also ob es kommen muss oder nicht. Also man hat dann schon Fantasien mit, okay, gut, und wenn es dieses Sackerl da jetzt da in dieses Auto schafft, was ist, wenn das Auto irgendwann umfährt und dann fliegt das Backerl aus dem Auto raus auf die Straßen? Dann fahr der LKW drüber und das war's. Also es waren dann so meine ganzen Fantasien und das war dann wirklich, ich war ihm sehr dankbar, dass er vor dem Schlafen ging, irgendwie noch gekommen ist und mir dachte, ich kann schlafen. Sie sind da, sie werden aufbereitet. Genau, so werden die dann hertransportiert und dann ist man eigentlich ready für den großen zweiten Geburtstag im Leben.
Mhm. Krass, das heißt, nächsten Tag bist du aufgeweckt worden, aufgewacht?
Ja, meistens aufgeweckt, weil mit so Frühdienst, Tagdienst, also ausschlafen ist das sowieso nicht. Also da wird schon das erste Mal Blut abgenommen und das abhängt und dort abhängt. Und um 13.05 Uhr war es dann soweit. Also da kommt dann eine Pflegeperson gemeinsam mit einer Ärztin in diesem Päckchen. Es wird die Zeit aufgeschrieben, Start der Transplantation. Und dann wird das angehängt. Und ja, dann sage ich, wir wünschen Ihnen alles Gute zu Ihrem Geburtstag, Frau Poschmeier. Und das war echt ein magischer Moment. Also es war wirklich schön von, ja, und ganz ehrlich, einfach auch von der Ärztin und auch vom Pfleger, der bleibt dann bei einem sitzen. Also man wird da sehr engmaschig monitorisiert. Im Endeffekt schaut er zu, wie das Backerl in einen rinnt. Das ist die Transplantation, also es ist relativ unspektakulär. Die braucht 20 Minuten. Aber es wird halt ganz klar dokumentiert und wir legen jetzt los und sind Sie bereit und alles, alles Gute. Willkommen im neuen Leben. Und überall ist EKG und alles. Also es wird dann die nächsten 4 Stunden auch, wird man stark monitorisiert, ob schon irgendeine erste akute Abstoßungsreaktion wäre, wo man dann relativ rasch reagieren muss, weil man hat ja nichts mehr. Also die eigene Fabrik ist komplett eingerissen. Also zu diesem Zeitpunkt ist man auf einem absoluten Nullstand. Also man hat keine Verteidigungslinie. Man hat eigentlich nichts, damit diese Stammzellen sich wirklich ansiedeln können. Die müssen ihren Weg ja dann in den nächsten Wochen finden und wieder neues Blut produzieren. Und ja, dann sitzt der Pfleger gegenüber und man selber ist so in so einem, keine Ahnung, ich habe noch keine Geburt erlebt. aber man ist in so einem ausgeglichenen Zustand des vollkommenen Glücks und der Dankbarkeit für einen Menschen kilometerweit weg, den man eigentlich nicht kennt und dem man irgendwie alles zum Verdanken hat, der ähnlich wie die eigene Mama oder die eigenen Eltern, die man auf die Welt gebracht hat, eigentlich auch wieder dafür verantwortlich ist, dass man wieder auf derer Welt ist. Also war ich eigentlich total in meinem Glücksrausch und meiner Seligkeit und meine ersten beiden Besuche als Jasmin 2.0, die Upgrade-Version, so, waren mein Papa und mein Mann. Und mein Papa hat natürlich als erstes gekommen und mir gesagt, das ist die Geburt meiner vierten Tochter, also meiner ersten und vierten. Und das war, und auch mein Mann hat gesagt, das ist so unglaublich, was jetzt einfach gerade passiert ist, wegen irgendeiner, die man nicht wissen, wer sie ist und die da am liebsten umarmen und die um den Hals fallen, dass du lebst und dass das alles geht. Also das ist dann schon ein sehr magischer Moment. Man weiß zwar, es ist noch etliches voran und jetzt muss das alles hinhauen, aber so stöhe ich mir, keine Ahnung, alle Mütter da draußen, prove me wrong, ich weiß es nicht, ich bin keine Mutter, aber so stelle ich mir das vor, wenn man gebärt oder ja, einfach dieses Leben willkommen heißt, so hat sich der Moment angefühlt.
Warum bleibt da die Spenderin anonym?
Es ist an und für sich so, dass es 5 Jahre dauert, also ab Transplant, bis man einen Kontakt im beiderseitigen Einvernehmen herstellen darf. Das hat auch damit zu tun, wie bei den meisten Krebserkrankungen, dass in den ersten 3 Jahren vor allem nach Stammzelltransplantation das Rezidivrisiko einfach nur am höchsten ist. Sollte es einfach da Rezidiv heißt, dass wieder Krebszellen kommen und wieder eine Erkrankung auftritt, sollte es dazu kommen, ist man ja wieder auf die Spenderin angewiesen. Also es ist schon so, dass wenn ein Spender einer Spenderin passt, dass die, sagen wir so ein bisschen, der Lifesaver-Buddy ist im Leben. Das heißt, sie könnte nochmal angefragt werden. Und um ihr diese Anonymität und Selbstbestimmtheit zu überlassen, nach wie vor Nein sagen zu können, ist es anonym. Das heißt, ich habe jetzt noch im ersten Jahr das erste Mal einen anonymen Brief einmal schreiben dürfen. Der wird über diese ganzen Datenbanken weitergegeben, wo man dann hofft, dass sie ihn liest oder etwas zurückkommt oder nicht, muss sie. Also es ist aber immer von beider Seiten immer die Möglichkeit, okay, danke für deinen Brief, Jasmin, aber es passt für mich, ich will keinen Kontakt. Also wir könnten theoretisch jetzt in anonymen Kontakt zueinander sein. Und spätestens also nach 5 Jahren Kontaktadressen austauschen. Und das ist natürlich, glaube ich, auch etwas, wenn sich jetzt viele draußen fragen, Spender, Spenderin zu werden, was habe ich jetzt davon? Okay, diese Geschichte, es ist schön, dass ich die bei dir erzählen darf. Selbst wenn wer schon gespendet hat und auch noch keinen Kontakt zu seinem Lifesaver-Buddy hat oder zu seinem Blutsgeschwister jetzt. Es gibt diese Erfolgsgeschichte und vielleicht ist das auch schon mal für ein paar so ein bisschen ein Wehmutstropfen mit, ich habe von ihr oder ihm noch nichts gehört, aber das gefällt mir schon mal zum Herrn, dass da wer mitten im Leben wieder stehen kann, dank mir. Und nach 5 Jahren einfach auch diese Möglichkeit, sich hoffentlich in die Arme schließen zu können, sie anzuschauen oder einfach dieses Danke zum Song. Das ist natürlich auch mein großer Wunsch und ich kann auch verstehen, dass das, glaube ich, auch für viele SpenderInnen ein großer Wunsch sein kann.
Was hast du in dem Brief geschrieben, wenn du das verraten magst?
Ja, also ich kann es jetzt auch gar nicht mehr wortwörtlich wiedergeben. Ich glaube, ich habe auch viel darüber geschrieben, über das Interessante, dass man irgendwie mit jemandem jetzt blutsverwandt ist, den man nicht kennt. Und ob das nicht irgendwie total magisch ist, was uns beiden da jetzt zugestoßen ist. Also ich habe auch wirklich auch frei von der Leber weg, glaube ich, einfach geschrieben. Das hat mir immer geholfen. Und so habe ich auch ihr das geschrieben, dass ich, also zuerst mal mit Danke angefangen, habe es, glaube ich, 5-mal durchgestrichen und dann dazu geschrieben, Danke ist irgendwie, das ist so klar. Das sagt man so nebenbei zu anderen auch und das passt einfach überhaupt nicht, weil Danke, Danke ist überhaupt nicht.
Ich habe da die Tür aufgehört.
Ja, ja, genau, ja, okay, ja, danke und by the way, ich trage jetzt deine Blutgruppe und so. Thanks for that. Ja, also zuerst habe ich wirklich so, okay, was sagt man zu jemandem? Ich habe es wirklich so geschrieben, mit, du, ich weiß eigentlich nicht, was man zu jemandem sagt, den man alles zum Verdanken hat, den man aber noch nie gesehen hat. Und ja, nicht wissen, ob wir uns auf der Straße überhaupt irgendwie wahrnehmen würden. wenn wir uns unter anderen Umständen vielleicht kennengelernt hätten oder uns würden, da die an dir vorbeirennen? Da die dich vielleicht sogar auch noch anrempeln? Und ich denke, keine Ahnung, mit der, ja. Also das, ich habe schon ein bisschen mit dieser Ironie halt irgendwie der ganzen Situation auch gespielt im Brief und ihr dann schon einmal, ja, doch nochmal sagen wollen, dass ihr das alles zum Verdanken habt, dass ich jetzt einfach wieder Pläne machen kann. Also hab dann schon ein bisschen so von meinen Plänen erzählt und dann auch abschließend mit, und die habe ich dank dir. Also ohne die gab es diese Pläne jetzt nicht. Oder diese Visionen oder eine Zukunft. Weil vor, ja, jetzt ist 25, also vor 2 Jahren habe ich den einen Tag gehabt und den nächsten. Und vor einer Stunde auf den nächsten war irgendeine Nebenwirkung oder irgendwas, wo man auch nicht gewusst hat, okay, wie ist es nur in einer Stunde? Und jetzt, ja, bin ich da, busy making plans, trotsch da und erkläre anderen die Welt oder meine kleine Welt, ja.
Ja. Ist was zurückgekommen auf den Brief?
Aktuell noch nicht, nein.
Würdest du wünschen, dass was zurückkommt?
Ich würde es mir total wünschen. Also mein persönlicher Wunsch wäre es absolut. Und gleichzeitig schmälert das aber absolut nicht meine Gefühle für diesen Menschen. Also da ist jetzt überhaupt keine Ungeduld da oder Unverständnis oder Frust, wenn sie es nicht tun würde, weil sie hat schon alles da.
Ja.
Also von dem her, es wäre für mich ein Wunsch und schön, aber es würde es nur steigern, die Euphorie und das, was ich für diesen Menschen empfinde.
Ich habe irgendwie versucht, mir jetzt hineinzuversetzen in die andere Person und kann das irgendwie verstehen, dass man, weil es ist so, eine Person ist das so dankbar und ist ihr Leben gerettet und in Wahrheit, du hast jetzt nicht viel gemacht. Irgendwie kann man vorstellen, dass sich das auch sehr komisch anfühlt. Mhm. Du bist dir um den Hals fallen und danke, danke für alles und man denkt so, ich habe keine Ahnung, ein bisschen Blut gespendet quasi. Ist irgendwie schon
spannend, ja. Also, wenn du das so sagst.
Ist überfordernd, stelle ich mir das vor.
Ja. Ja, ich glaube, diese Perspektive auch einzunehmen, finde ich total interessant, wie du das sagst. Mit, ich habe ja nichts gemacht. Und gleichzeitig ist mir ganz wichtig, Menschen da draußen, die sie registrieren lassen wollen oder auch schon gespendet haben, aber aus der anderen Perspektive zum sagen, es wird nie nichts gemacht haben. Nein, also einfach nein. Und ja, ihr müsst uns eh nicht um den Hals fallen. Aber trotzdem sich selbst diese Medaille und diesen imaginären Orden auch wirklich zu verleihen. Egal in was für einer, vielleicht auch momentan, Entschuldigung für den Ausdruck, beschissenen Lebenslage du gerade bist oder mit was jeder Einzelne da draußen kämpft. Sich selbst aber zu sagen, ja, aber I did great on that. Ich bin ja schon Held oder Heldin. Also wir ja jetzt den Alltag nur irgendwie managen oder dieses kleine Problem auch. Also das möchte ich einfach mitgeben, dieses du hast nie nichts gemacht. Also das macht mich jetzt fast ein wenig fassungslos, jetzt nicht wütend oder traurig. Ich finde es interessant, deine Perspektive zu hören. Vielleicht hat sie die auch. Aber dann würde ich wirklich, wenn ich jetzt mit ihr da gegenüber sprechen würde, sagen, nein. Du hast einen Orden an dir kleben, einen lebenslangen und den trägst du mit dir. Und egal, wie hart das Leben einmal für dich ist oder in was für einer Depression oder Krise du dich mal befinden magst, das hast du gerockt und das, du hast dein Leben gerettet. Nimm das mit. Ja.
Ich muss gerade mit den Tränen kämpfen, weil ich das so schön finde. Okay, be professional.
Schön, ja. Einer von, ich weiß nicht, wie viele Zuhörer zum Weinen gebracht. Das war mein Tagesziel.
Hat sich die Zugfahrt ausgezahlt nach Wien.
Genau.
Du hast auf deinem Blog geschrieben, bei dir ist das jetzt so das Ja, sag Ja. Oder hast du danach ausgerufen? Was meinst du? Was hast du damit gemeint?
Ja, also für mich war das letzte Jahr mein Ja, sag Ja. Das war so also mein Comeback. Also nach diesem ganzen Kämpfen, nach vorne schauen, Nebenwirkungen und natürlich auch mit Krankenstand auch so, es ist eine Pausetaste, die gedrückt ist. Es war ja selbst, wie ich dann vom Spital entlassen worden bin, das Leben auf Pause. Also man geht dann nicht einfach auf die nächste Party. Es war schön gewesen, aber Keime, Infektionen und achten Sie darauf und Sie haben kein Immunsystem, Sie sind ein Baby. Okay, gut, Baby bleibt zu Hause und hofft, es steckt sich an nichts an, ja. Und das, von dem her habe ich dann echt, so wie es mir nachher noch besser gegangen ist, dann wirklich Ende 2023 zu Silvester gesagt, ja, das nächste Jahr, habe ich zu meinem Mann gesagt, ist das Ja, sag Ja. Wir sagen zu jeder Chance, die kommt, Ja. Und es gibt keine Ausrede wie, ja, na, keine Zeit, das kostet zu viel oder na, wann wir dann. Also ich wollte kein Wenn-Dann mehr. Weil dieses Wenn-Dann ist durch das, was ich erlebt habe, alles zunichte gemacht worden. Ja, was ist dann, wenn ich dann einmal in der Pension bin, wenn ich das einmal geschafft habe? Ja, dann fährt auf einmal die Stammauer auf nach 200 km/h. Und nachdem ich das so erlebt habe, habe ich mir gedacht, nein, ich schiebe nichts mehr auf. Ich sage ja zu allem, was das Leben bietet. Und ich bin 30 geworden im vergangenen Jahr, im Jahr sage ich ja, ich habe wieder Partys geschmissen, ich habe mich beruflich umorientiert, ich habe Chancen ergriffen, ich habe einfach Ja gesagt. War auf Reisen. Und um das ist mir da einfach gegangen, das auszurufen, dieses vollständige Ja zum Leben, aber auch Ja zu mir. Also ich glaube, davor so war so dieses nicht im Einklang mit mir selbst leben. Oft anderen was recht machen und na, wie kommt das jetzt an? Und na, sollte man nicht und macht man, wir haben schon festgestellt, wir sind NiederösterreicherInnen aus ländlichen Gemeinden. Da ist nun mal so ein bisschen so mit, das Kerze, das macht man, das tut man halt auch so. Mhm. Und von dem habe ich mich einfach verabschieden wollen und verabschiede mich nach wie vor davon. Dieses, na, das ist einfach mein Leben und deine Geschichte ist nicht meine Geschichte.
Ja.
Und es war mir immer wichtig, das so als diese Geschichte jetzt zu erzählen und auf meinem Blog so, jede Geschichte ist anders, aber sie will auch erzählt und gehört werden. Und Ja zum Leben heißt aber Ja zu mir und zu meiner Geschichte. Und die ist einfach anders als die von anderen. Und das ist, glaube ich, mein wichtigstes Learning-Outcome aus dem Ganzen, an dem ich nur immer absolut arbeite. Und oft sind so die alten Muster nur sehr präsent. Das hat man halt auch sehr lang eingeübt. Und ja, das ist auf jeden Fall nach wie vor vielleicht nur so ein bisschen das zweite Jahr, sag ich ja, dieses Jahr zu mir. Einfach jetzt da. Letztes Jahr habe ich einfach alles gemacht, was das Leben herangespült hat, weil ich einfach so viel versammelt habe und mir dachte, ja passt, da mache ich und das mache ich. Und heuer ist so ein bisschen so, okay, was will wirklich ich? Was will die Jasmin 2.0? Was ist diese neue Version von einem selber? Und was kann man bewusst loslassen? Und was darf mit und was darf einfach auf der Strecke jetzt bleiben, so wie der Beifahrer ausgestiegen ist, den ich jetzt einfach rausgekatapultiert habe, da so mit meinem Schleudersitz so, jetzt sitze ich wieder in meinem Auto und fahre mein Tempo. Und meine Straßen und mein Roadtrip entlang.
Schön. Es ist so arg, dass es oft so eine Krise braucht, oder? Bei mir war das auch so. Mhm. Vor 5 Jahren, glaube ich, Depressionen kriegt. Also oft so, man muss zuerst mal gegen die Wand
fahren.
Bis man, also das führt zu einem sehr klar vor Augen, dass das Leben nicht unendlich ist und ein Geschenk und dass man irgendwie das Leben zu kurz ist, dass man so drauf schaut, ob jetzt die Nachbarn das gut finden, was man macht.
Ja, genau. Absolut, ja. Also es ist voll interessant, dass es Krisen braucht, wie du sagst. Und ich glaube aber, dass Krisen immer Chance sind. Und egal, welches da draußen bei den ZuhörerInnen ist, ich wünsche keinen so eine Geschichte. Also die Geschichte habe ich mir nicht ausgesucht. Und gleichzeitig, das mag es jetzt ganz komisch anhören, bin ich aber auch dankbar. Ich weiß nicht, wie es dir da geht mit deiner Depression, wie du sagst. Aber manchmal sagt man, ohne die Geschichte hätte ich gewisse Sachen nicht erkannt oder vielleicht auch gewisse Beziehungen nicht gecuttet, die vielleicht eh schon längst irgendwie zum Scheitern verurteilt waren. Also gewisse Dinge, gegen die man vielleicht innerlich eh schon immer ein bisschen revolutioniert hat, aber nie den Mut gehabt hat, sind auf einmal gegangen. Weil es aber auch sein hat müssen oder auf einmal passiert ist.
Voll. Glaubst du, dass man, also ich glaube, du bist sehr daran gewachsen, hast viel gelernt, dich sehr entwickelt. Bin in den letzten Jahren öfter mit Menschen gesprochen, denen schwierige Dinge passiert sind. Auch eine damals 11-jährigen Krebspatienten, der war dann schon 18 und der hat so erwachsen gewirkt schon, weil sowas einfach, da macht man große Sprünge in seiner Entwicklung, man wächst mit den Herausforderungen. Mhm. Glaubst du, dass, also du hast viel gelernt aus deiner Geschichte, glaubst du, kann man da was verallgemeinern, auch für Nicht-Betroffene, was du dir da mitgenommen hast aus dieser Zeit? Gibt es da etwas?
Also ich unterschreibe mal auf jeden Fall, was du gesagt hast, man altert oder reift. Zu mir hat einmal irgendwie, ich glaube, eh bei der Nachbehandlung einmal der Onkologe gesagt, ja, nach so einer Transplant ist man einfach 10 Jahre jünger. Auch mit den Beschwerden. Ich sagte, okay. Ja, also das stimmt aber vielleicht manchmal, dass man in seiner Denkweise auf einmal einfach wirklich reift, weil man sich einfach mit Dingen auseinandersetzen muss, die man vielleicht nicht angeschaut hätte. Also bei Nicht-Betroffenen würde ich jetzt sagen, das Leben ist immer Achterbahnfahrt. Das macht es, glaube ich, aus. Diese toxische Positivität, glaube ich, ist einfach auch so ein Thema manchmal in unserer Zeit, dass man immer glaubt, das passiert ja den anderen und nicht mir und lalala, da höre ich nicht zu und das geht mir gar nichts an und ich hüpfe halt so durch mein Leben, ja, und alles ist schön. Es muss nicht immer schön sein, um nicht auch ein erfülltes Leben zu sein, glaube ich. Also diese Facetten, diesen Facettenreichtum einfach auch zu sehen. Und es kann ja manchmal nur sein, ich glaube, dass man heutzutage gar nicht mehr so resilient sind oder krisensicher sind. Es kommt nur eine Kleinigkeit manchmal zu und man ist komplett aus den Bahnen geworfen mit, okay, warum hat das zu mir gesagt? Oder warum bekomme ich diesen Auftrag im Job nicht? Oder warum mag mich meine beste Freundin nicht mehr, um das jetzt auf ein 11-jähriges Ich vielleicht? Und ich glaube, dass man da so stark in diesem Katastrophisieren sind, wo mir einfach mehr Erfahrung gelernt hat mit, ja, aber es geht ja immer weiter. Also, und aus der Erfahrung ziehe ich ja was. Und ich glaube, es sind Scherbenhaufen, wenn man mal kurz einmal glaubt, vor mir liegt jetzt alles in Scherben, ich weiß überhaupt nicht, wie ich weitermachen soll, egal was. Ja, das können Trennungen sein, sonst irgendwas, Streitigkeiten oder Alltagskonflikte. Aber aus Scherben, die man zusammenbaut, entsteht ja wieder was Neues. Ja, oder vielleicht auch ganz was anderes, was man vorher nicht gesehen hat. Also diesen Perspektivwechsel einfach auch einzunehmen und nicht automatisch gleich mal in Widerstand zu gehen. Weil Widerstand erzeugt, glaube ich, Schmerz. Also umso länger ich mich gewehrt habe gegen eine Situation und das nicht hören und lalalala, also wie man oft so ist mit, oh Gott, und wenn ich nicht hinschaue, dann passiert es mir nicht. Oder nein, ich schaue jetzt nicht auf den Konflikt, weil dann ist er da einfach nicht. Lass uns das totschweigen, ja. Umso länger das war, umso zerrissener war es im Innen drin. Also es war anstrengend. Es war anstrengender, sich dagegen zu wehren, dass etwas gerade einfach beschissen ist, ja, egal was im Alltag, als wenn man es annimmt. Und einfach mal sagt, ja, das ist jetzt so. Der Moment, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt scheiße. Das ist wirklich nicht zum Scherreden. Das ist jetzt meine Situation. In dem Moment war es aber auch befreiend. Mehr hat es auch gar nicht braucht, das einfach einmal aus diesem Warum außer zum Gehen. Warum ist das jetzt so und wann ist das wieder anders? Und dieses Aushalten einfach einmal von Krisen oder auch das, oder von negativen Emotionen, glaube ich. Ich glaube, das können ganz viele Menschen nicht mehr und damit sind wir überfordert. Es muss immer heile Welt sein, es muss immer alles in Ordnung sein. Und da, wir können, glaube ich, auch gar nicht mehr mit negativen Nachrichten, Emotionen umgehen oder die einfach nur mehr aushalten und stehen lassen und sagen, okay, ich muss das jetzt aber auch gar nicht kommentieren, ich muss ja nicht immer gleich handeln, aber einfach einmal sagen, okay, das ist jetzt da. Dieses Annehmen würde ich einfach wirklich als großes Learning Outcome jeder und jeden mitgeben, ist für mich nach wie vor im Alltag auch, wenn Stress kommt und mal wieder so in diesem, ah, warum kriege ich das nicht hin und das gibt es nicht. Wirklich versuche ich auch kurz innezuhalten, mal zu sagen, okay, es ist jetzt einfach stressig. Aber vor 2 Jahren hätte ich mich über das noch gefreut. Vor 2 Jahren hätte ich nichts lieber gehabt, als mich über irgendeine Aufgabe gerade zum Ärgern. Das ist halt jetzt meine Relation, mich wieder darüber zu freuen mit, ah, ich kann mich ja gerade wieder über Stress auf der Arbeit freuen oder ärgern. Das relativiert halt auch viel.
Hast du Tipps für Angehörige, Freundinnen, Familie, PartnerInnen? Wie geht man am besten mit einer Person um wie dir, die in so einer Lage ist? Du hast sicher viele tolle Dinge mitbekommen und viele unangenehme.
Ja, also es gibt da schon eine Kiste an unterschiedlichsten Sätzen, wo man sich denkt, okay, danke für nichts. Ich würde trotzdem sagen, niemanden mit einer Krebserkrankung oder sei es auch irgendein anderer schwerer Schicksalsschlag so behandeln, wie in Watte eingepackt. Ja? Also das will man nicht. Also man will seine Selbstbestimmung und auch als Mensch noch gesehen werden und da nicht bevormundet und irgendwie so, okay, das dazu jetzt nicht, weil dann war es vielleicht traurig oder naja, jetzt dazu ja da von daheim, dass wir eigentlich gerade die und die Party gefeiert haben, sie liegt am AKH. Ich wollte nichts lieber als das. Also als dieses, na wie geht's und ja, mötzt die halt, wann was ist. Also für mich war zum Beispiel der Satz, und das soll jetzt gar nicht allgemein repräsentativ für alle Betroffenen sein, für manche passt es. Für mich war das einfach einer der schlimmsten Sätze, mötzt die, wenn du was brauchst, du sagst dann eh Bescheid. Das habe ich nicht kennen. Also wenn man da ganz unten ist, dann ist das echt nicht einfach, da jetzt das Handy in die Hand zu nehmen und diesen Schritt zu wagen mit, ich brauche halt jetzt Hilfe, weil man gar nicht weiß, brauche ich es jetzt? Ich weiß auch gar nicht, welche Art für Hilfe ich jetzt gerade brauche. Aber Gesellschaft war gerade einfach jetzt gut. Das heißt, mir hat am meisten geholfen, dass Menschen einfach da sind, teilweise auch ungefragt, mich anrufen oder zum Beispiel mein Mann und meine Eltern geholfen haben. Also mein Mann ist wirklich von seinem 40-Stunden-Job jeden Tag fast ins AKH gefahren, bis zum Ende der Besuchszeit gewesen, dann wieder heimgefahren, dann erst was gegessen, nebenbei irgendwie koordiniert, falls irgendwas anderes zum Tag, wie ich schon daheim war, hat er versucht, nur im Homeoffice zu sein, alle einkaufen, ich habe nicht kochen dürfen, von der Keimlast her, nicht putzen dürfen, was jetzt nicht ganz unpraktisch ist manchmal. Aber er hat das alles allein managen müssen. Und da war schon einfach eine große Hilfe, eine ganz gute Freundin von mir hat er manchmal Essen vorbeigebracht oder gefragt, du, ich hab gekocht, willst du was haben, du kannst mit uns essen, du kannst aber einfach bei der Tür einiges da holen und sagen, ich will halt nicht socialisen, ich gehe aber danke. Ein anderer Freund hat mit ihm trainiert, ja, oder gesagt, schau, jetzt machen wir was, jetzt gehen wir Arena. Und das waren, glaube ich, die Kleinigkeiten, die auch ihm als Angehörigen gut getan haben oder entlastet zu sein bei den Besuchsdiensten. Also das schlimmste Gefühl, glaube ich, war für ihn, hat er mal zu mir im Nachhinein gesagt, er hat so einen Besuchsplan gemacht, damit ich ja nie allein bin. Und wenn es aber mal so war, okay, dass er keinen gefunden hat, der ist ja durchaus manchmal mehrmals hintereinander. Aber das hat ihm schon entlastet, dass er einfach wer gesagt hat, du, wir kommen da vorbei. Wir schauen. Oder wir fahren auf den Kontrolltermin. Meine Eltern zum Beispiel. Also so einfache Sachen zu übernehmen, einfach im Alltag mit, geh für mich in die Apotheken bitte. Oder, hey, du hast unseren Kuchen gemacht, voll super. Oder bring mich zum Arzt. Oder einfach, ja, man ist doch hilflos und ohnmächtig und manchmal weiß man auch nicht, was man braucht. Also deswegen war für mich schwer dieses, möchte ich, wenn du was brauchst. Ich habe nicht festmachen können, was ich jetzt überhaupt brauche. Im Nachhinein hätte ich vielleicht sagen können, ja, wenn du nur da gesessen bist und mal beim Schlafen zuschaust, hat es mir aber auch gut da und war ich ganz schön nicht allein irgendwie zum Sein. Und ich glaube mal, wichtig ist auch kommunizieren. Also für mich war es ganz schlimm, so ein bisschen geghostet zu werden von manchen Menschen, wo ich einfach gemerkt habe, gewisse Beziehungen haben sich verändert. Und ich weiß, dass das zum großen Teil an der Erkrankung liegt oder gelegen hat. Einfach, weil was nicht ausgesprochen worden ist, wo ich aber immer gesagt habe, es kennt mir alles fragen, aber es ist so irgendwie umgangen worden. Es ist so ein großer Berg zwischen einer auf einmal aufgegangen. Mhm. Und das zerstört durchaus auch Beziehungen, aber nichts passiert ist, kein Streit oder so. Aber ja, man fühlt sich wirklich geghostet, wie beim Dating, mit wo ist die andere Person jetzt? Und man kommt dann nicht mehr back to normal. Also ich weiß nicht, ob der Ansatz von manchen Menschen ist mit, ja, wenn es alles vorbei ist, dann wird schon wieder ganz die Alte sein. Und das war für mich auch so ganz die Alte. Es war der erste Satz, den ich wieder in die Arbeit gekommen bin, einmal so gehört, damit schaust aus wie ganz die Alte. Das habe ich überhaupt nicht nehmen können. Ich weiß, total lieb gemeint, aber ich mir gedacht, nein, es will gar nicht mehr sein. Oha, nein, es ist nichts. Nein, ich habe mich auch weiterentwickelt. Es kann nie wieder so sein wie vorher. Also ich glaube einfach, kommunizieren, ansprechen, vielleicht ganz konkret Betroffenen und die Angehörigen fragen, was braucht ihr? Wirklich dieses eher helfen, so mit, kann ich da helfen? Kann ich da was abnehmen? Kann ich für die kochen? Kann ich zu ihr fahren? Was tut ihr gut? Also ich glaube, umso konkreter, umso besser, weil man selber einfach oft gar nicht weiß.
Ja. Kann man vorstellen, dass das vielleicht mit dem Ghosten was zu tun hatte, dass die Personen überfordert sind, mhm. dann meldet man sie lieber nicht. Wobei immer die bessere Lösung wäre, hey Jasmin, ehrlicherweise, ich habe keine Ahnung, was ich dir in der Situation jetzt sagen soll. Willst du deine Ruhe? Kann man irgendwie was tun? Willst du besucht werden? Wenn ich was tun kann, dann sag es mir. Mhm. So diese Überforderung kann man einfach auch aussprechen und das ist ja nicht schlimm, oder? Weil es ist eh klar, es ist eh jeder überfordert mit sowas, oder?
Absolut. Also ich bin mir wirklich total sicher, dass Überforderung da wirklich der Hauptgrund ist, beziehungsweise war, vor allem in jungen Jahren mit so einer Erkrankung, in der man sich halt einfach auch mit dem nicht auseinandersetzen will. Oder es passt halt auch nicht zum momentanen Lebensstand. Ich hätte auch gerne andere Dinge gemacht. Also wenn ich nebenbei, weiß ich nicht, gerade vorher hat man im Jahr davor noch gepoltert und die ersten 30er gefeiert und war auf Hochzeiten und hat dort gefeiert und getanzt. Und auf einmal war diese Pause da und die anderen haben weitergemacht. Ja. Keine Frage, hätte ich mir auch anders ausgesucht. Und ich glaube, das ist dann schwierig zum Integrieren natürlich. Das ist die totale Überforderung mit, man ist mitten im Leben, vor allem auch in dieser Lebensphase, in der so viel passiert bei allen. Und gleichzeitig hat man, glaube ich, aber auch Angst in dieser Überforderung, dass man den am Betroffenen eben vom eigenen Leben so mitteilt, dass sie ja so weiterdreht. Und in dieser Angst sagt man einfach gar nichts mehr. Und dann haben wir eben diese Funkstille. Während es einfach geholfen hat, zu sagen, willst du sprechen? Soll ich zuhören? Willst du zuhören? Willst du was spüren? Ist schön, wenn ich da einfach Videos von den Kindern schicke oder Fotos, was ich total witzig gefunden habe. Ja? Also ich habe auch voll coole Videos einfach gekriegt und das war immer ganz gut, weil manchmal auch meine Telefonate, die kognitive Kapazität war während der Chemo manchmal auch nicht immer so groß. Ja? Also manchmal hat mich das auch irrsinnig angestrengt und ich bin im Bett gelegen und habe dann auch gesagt, du, ich kann da nicht mehr zuhören. Es tut mir einfach wirklich leid. Hat mich einfach total gefreut. Probier es einfach wieder. Ruf mich wieder an oder schick mir ein Video. Ja? Und sie haben irgendwelche Videos von dem, was die Kinder gerade wieder für ein Plätzchen machen. Und es war einfach so schön, dieses Alltägliche. Ich glaube einfach dieses konkrete Ansprechen mit, hey, tu mir schwer, wieder dieses Annehmen von, ich bin überfordert, Jasmin, weil ich weiß ja auch. Also am liebsten hätte ich dann zurückgesagt, so mit, ja, und ich? Mir hat ja auch keiner gefragt. Ich war auch überfordert, habe mir aber auch zurechtfinden müssen. Es hat sich einfach gut aussehen, immer keiner. Ja, indem sie es einfach gar nicht gesagt hat, okay, ich bin überfordert und ja, sie
voll.
Wird schon schaffen. Ja, und man ist, also ich bin überhaupt nicht bäs oder, also das kann man so überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube, ich hätte mir einfach diese Kommunikation gewünscht. So wie du sagst, ist aber, du, ich bin echt überfordert. Gibt es was ich da kann? Weil ich tat gern. Oder dieses, du, ich merke, ich schaffe das gerade einfach nicht. Wenn es passt, ich kann mich da jetzt nicht melden, das triggert mich zu sehr. Dann hätte ich absolut auch verstehen können. Man braucht ja eh nicht immer nur eine Armada, die dann sich anbietet und, weiß nicht, 1000 Kuchen da stehen. Also das ist dann auch zu viel und man will auch in seiner Selbstständigkeit natürlich auch bewahrt werden. Und manchmal war es auch einfach ein Ruhebedürfnis in der Zweisamkeit. Ja, einfach zu zweit wieder. Für mich war ja das Heimkommen schon in meinem Bett schlafen dann das Größte und mich wieder halbwegs bewegen können. Aber einfach dieses auszusprechen würde schon helfen. Also wenn man einfach auch sagt, dass man überfordert ist und vielleicht miteinander überfordert ist. Und einfach mal miteinander auch schweigt.
Was aber sehr Verbindendes sein kann. Ja.
Genau.
Jasmin, du hast uns noch Büchertipps mitgebracht.
Ja, genau. Ich habe Büchertipps. Und zwar, das erste ist Ungezähmt von der Glennon Doyle. Habe ich entdeckt, auch im vergangenen Jahr. Handelt davon, wie sie eigentlich Frauen einmal so ein bisschen aus dem Erwartungsdruck befreien können und einmal aufhören, sie selber zum Vernachlässigen und alles nach den Erwartungen, die die Gesellschaft an sie richtet, zu gestalten. Und hat ganz gut in mein Ja-Sag-Ja gepasst. Dieses Hör mal auf, anderen gefallen zu wollen und gefallen mal dir selbst. Und sei dir selbst einmal die nächste Person. Hat er da den spannenden, am Klappentext lese ich es gerade, Hör auf, gefallen zu wollen und fange an zu leben. hat mich sehr geprägt, ist eine ganz tolle Geschichte von der Autorin, die sie selbst erzählt und sehr inspirierend, also vor allem für Frauen. Also den Tipp kann ich mal weitergeben.
Aha.
Dann hat mich begleitet Achtsam Morden vom Carsten Dusse. Vielleicht kennen das manche von der Netflix-Serie. How to Murder Mindfully. Hat mit sehr viel tollem schwarzen Humor und ich bin ein bisschen ein Fan von schwarzem Humor. Also ich verstehe den gut, ja, und er bringt mir irgendwie weiter, Situationen, glaube ich, auch zu verarbeiten. Und nach allen Regeln der Achtsamkeit ermordet hier ein Anwalt seinen Klienten. Und man lernt da zufällig auch ein bisschen was über Achtsamkeitsprinzipien, was nebenbei auch ganz interessant ist. Also wer auf schwarzen Humor steht, kann ich hier sehr gut empfehlen. Das dritte Buch habe ich nicht mit, weil es in einer Bücherzelle wahrscheinlich schon gelandet ist. Nachdem ich Bücher auslese, animiert mich mein Mann dankenswerterweise dem Minimalismus sei Dank dazu, Bücher zu verschenken oder in die Bücherzelle zu geben. Also vielleicht liest es gerade irgendwer mein Exemplar. Und zwar ist es Elternabend vom Sebastian Fitzek. Und das Spannende an diesem Buch ist, es ist kein Thriller, wer sonst Fitzek-Fan ist, sondern eigentlich ein Roman. Und es war der einzige Roman, den ich während meiner Chemo lesen habe können, weil er so leichtgängig war, weil alles andere habe ich mir nicht gemerkt. Bei allem anderen habe ich einen Satz gelesen und wieder vergessen. Das heißt, es war sehr leichtgängig, sehr amüsant und hat mich einfach auch geprägt, weil es das einzige Buch war, was ich wirklich auf der Station lesen habe können, ohne ihm da einen neuen Aufhänger zu müssen, weil es mir nicht gemerkt hat mit einem Chemo-Brain. Also wer auf leichte Lektüre da steht und Sebastian Fitzek mal anders erleben möchte, würde ich das empfehlen.
Gibt es noch ein Medium, das du empfehlen möchtest, mit dem du dich über die Welt informierst?
Über die Welt informiere ich mich eigentlich meistens über den Standard-Podcast, also Thema des Tages oder Besser Leben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das immer mit Maß und Ziel mache. Also ich merke halt auch, ich konsumiere das Ausmaß, das ich auch gerade bereit bin zu verarbeiten. Bin sicher keine regelmäßige Hörerin, gebe ich auch ganz zu, Entschuldigung. Aber ich dosiere das für mich und vor allem, das sind leichtgängige Podcasts, die gut am Arbeitsweg also hören kann und das Gefühl, ich bin wieder up to date.
Ja.
Und das anhand von gesicherten Quellen.
Und ein Creator und eine Creatorin, die du vor den Vorhang holen möchtest?
Ich finde sehr inspirierend und das hat mir heute auch in meiner Zeit sehr gefallen, die Laura Marlina Seiler. Ist eine Deutsche, hat glaube ich einen sehr großen Followerkreis, aber ich höre ihren Podcast sehr gern und schaue mir aber wirklich gern ihren Account an.
Insta oder was schaust du da?
Genau, Insta und eben ihren Podcast.
Hm.
Ist einfach inspirierend, wenn es um Selbstfürsorge und persönliche Weiterentwicklung geht.
Liebe Jasmin, danke für deine Zeit.
Dankeschön, dass ich hier sein habe dürfen.
Was nehme ich mir mit? Erstens, eine Stammzellenspende kann Leben retten. Sich als Spender, Spenderin zu registrieren, dauert keine 3 Minuten und man muss nicht recht viel mehr machen, als sich mit einem Wattestäbchen in den Mund zu fahren. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man je kontaktiert wird. Wenn man kontaktiert wird, dann kann man aber potenziell ein Leben retten und das ist ja eine ziemlich coole Sache. Zweitens, jede Krise ist auch eine Chance. Was jetzt ein bisschen wie ein spröder Kalenderspruch klingt, ist eigentlich, wenn man es tief durchdringt, eine ziemliche Lebensweisheit. Ich habe mittlerweile sehr viele verschiedene Menschen getroffen, die persönliche Krisen, Unfälle, Todesfälle, Schicksale erlebt haben und viele von ihnen konnten dadurch sehr viel für ihr Leben lernen und ihr Leben im Nachhinein bei all der Trauer, die dann bleibt, besser machen. Krisen müssen nicht, aber sie können uns dabei helfen, uns zu entwickeln, neue Dinge zu lernen und reifere Personen zu werden. Und manchmal können sie das Leben sogar besser machen. Drittens, wir müssen Ja zum Leben sagen. Und nicht erst, wenn wir eine schwere, vielleicht unheilbare Krankheit haben, mit dem Leben beginnen. Das heißt, Risiken einzugehen, Dinge zu tun, die vielleicht dann doch nicht funktionieren, abgelehnt zu werden, zu scheitern, all das gehört zum Leben dazu. Genauso gehört ein Auf und Ab dazu. Und die schlimmen Dinge, die passieren, gehören ebenso zum Leben. Und die anzunehmen und nicht dagegen anzukämpfen, ist auch etwas, was ich von Jasmin gelernt habe. Denn in einer persönlichen Krise hilft nur Akzeptanz, dass die Dinge so sind, wie sie eben sind. Dagegen anzukämpfen ist eine reine Verschwendung von Energie. Und die Energie braucht man in dieser Situation für ganz andere Dinge viel mehr.
Jetzt folgt noch das Outro zur heutigen Folge und ich freue mich, dass ich das als Hörerin des Monats ansprechen darf. Mein Name ist Nathalie Kurz und ich höre Erklär mir die Welt unter anderem deshalb so gerne, weil ich das Gefühl habe, bei Andreas, seinem Team und der ganzen Community auf einer Wellenlänge zu sein. Ich finde es wirklich großartig, dass ja auch so viel drumherum passiert, zum Beispiel die Live-Aufnahmen und Hörerinnen-Treffen. Auch bei den Podcast-Episoden selbst habe ich eher das Gefühl, bei einem Gespräch unter Gleichgesinnten dabei zu sein und nicht belehrt zu werden, obwohl ich jedes Mal sehr viel dabei lerne. Eine Folge, bei der mir das besonders gut gefallen hat, war Nummer 167, Erklär mir Gentechnik mit Martin Moder. Es ist ein Thema, das uns alle im Alltag betrifft und in unserer Welt immer mehr an Relevanz gewinnt. Und ich finde es super, wie Martin es schafft, hier ganz locker und nebenbei mit so vielen Vorurteilen aufzuräumen. Für mich war das eine der absoluten Top-Folgen des Podcasts. So, jetzt aber zurück zu den Infos zur heutigen Folge. Mitgearbeitet haben Valentina Pfadtner und Thomas Peltmann. Die Kamera und der Videoschnitt sind von Alexander Kohmann von DoMotion umgesetzt und der Audioschnitt ist von Dominik Lanzerdinger von AudioFunnel. Damit der Podcast überhaupt existieren kann, ist aber nicht nur die Produktion, sondern auch die Vermarktung super wichtig und die kommt von Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Dementsprechend geht auch ein Riesendankeschön an alle, die den Podcast finanziell möglich machen. Das sind einerseits Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen können direkt auf erklärme.at/Werbung gebucht werden, ansonsten einfach Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Und andererseits sind das aber alle Hörerinnen und Hörer, die Erklär mir die Welt mit ihren finanziellen Beiträgen unterstützen. Wenn du den Podcast genauso schätzt wie ich, dann hilf doch mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und stütze das Projekt auf erklärme.at/support. Ich freue mich riesig, Teil einer so tollen Community zu sein und wünsche euch noch einen schönen Tag. Eure Nathalie.